HR Info. Bilanz.
Mit Alexander Schmidt. Das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine war das beherrschende Thema auf der diesjährigen Hannover Messe. Roboter, 3D-Scanner und Sensoren sind wichtige Bausteine auf dem Weg zur Industrie 4.0. Dazu gehören auch neue Plattformen, auf denen sich die Unternehmen, Kunden und Maschinen begegnen. Ganz neue Angebote sind denkbar, ganz neue Formen der Zusammenarbeit. Das ist eines unserer Themen in Bilanz. Ein anderes, die Online-Konkurrenz für den Einzelhandel. Wie können die Geschäfte in der Innenstadt bestehen? Was machen die Städte für Gründer? Welche Erwartungen haben die Kunden? Mensch und Maschine sollen künftig enger zusammenarbeiten, Hand in Hand sozusagen, sowohl in der Fertigung etwa von Autos oder Anlagen, als auch bei Dienstleistungen, zum Beispiel in der Logistik oder im Altenheim. Das ist der Megatrend der Hannover Messe. Auf der weltgrößten Industrieschau hat das Bosch in seiner Fabrik der Zukunft gezeigt. Marc Wucherer von Bosch sagt:
Wir kombinieren den Mensch in seiner Funktion, seiner Intelligenz und Roboter, die andere Aufgaben übernehmen, die der Mensch nicht mehr machen muss. Und dadurch werden wir flexibel und hochagil.
Unübersehbar ist, dass die IT-Industrie stärker als bisher in die Fabriken drängt. Gabelstapler fahren wie von Geisterhand durch große Logistikzentren. Unternehmen zeigen in visionären Filmen Warenhäuser, in denen der Mensch scheinbar nur noch am Rande vorkommt. Doch der Hauptgeschäftsführer des Verbands Maschinen- und Anlagenbau, VDMA, Thilo Brotmann, ist sich sicher. Die Arbeit für den Menschen wird auch im digitalen Zeitalter nicht weniger.
Dazu haben wir genug Empirie über die Geschichte der Automatisierungstechnik. Insofern kommt es darauf an, dass die Menschen mitgenommen werden und so qualifiziert werden, dass sie die neuen Tasks, die durch die Digitalisierung veränderten Tasks wahrnehmen können und die Automatisierung, die künstliche Intelligenz, die Roboter sich auf das konzentrieren, was sie besser können. Letztendlich stehen unterm Strich mehr Jobchancen.
Die allerdings nur dann auch ihr ganzes Potenzial entfalten können, wenn der Rahmen stimmt. Und das heißt für Deutschland, der Ausbau des Breitbandinternets muss vorangetrieben werden. Die Industrie setzt auf die Große Koalition und ihre erneuten Versprechen, genau dort endlich zu liefern. Beim neuen Mobilfunkstandard 5G nehmen einige Unternehmen ihr Schicksal aber bereits selbst in die Hand, sagt Detlef Zülke vom Smart Factory Verbund. Die Politik ist der Industrie zu langsam.
Die Unternehmen werden vorstellen, dass wir mit eigenen 5G-Netzen in den Markt gehen. Das ist für unsere Wettbewerbsfähigkeit von größter Bedeutung. Diese Zeiträume stammen aus analogen Zeiten. In digitalen Zeiten ist das definitiv zu lang.
Bei einem anderen Thema scheint die Industrie weniger ungeduldig, bei der Elektromobilität. Auf der Hannover Messe sind gleich mehrere leistungsstarke Ladestationen zu sehen, wie die von ABB. Der Vorstandsvorsitzende Hans-Georg Krabbe:
Sie laden im Prinzip in 12 Minuten 300 Kilometer. Das heißt, Sie werden ein ähnliches Ladegefühl haben, wie Sie es von den normalen Tankstellen heutzutage kennen. Das heißt, wir haben einen deutlichen Sprung gemacht. Das ist ungefähr die Vervierfachung bis Versechsfachung der heute möglichen Ladekapazitäten. Also deutlich schneller.
Die Industrie glaubt, dass die Ladeinfrastruktur in der nächsten Zeit deutlich ausgebaut wird. Es habe sich gezeigt, dass es nicht ausreicht, nur die E-Autos zu fördern.
Die Hannover Messe zeigt, wie rasant der Wandel in unserer digitalen Wirtschaft ist. Inzwischen geht es nicht mehr nur darum, große Mengen eines Produktes möglichst günstig herzustellen. Inzwischen sind Netzwerke viel entscheidender für den Erfolg. Die großen US-Hightech-Firmen haben es vorgemacht. Google als Suchmaschine führt Anbieter und Nachfrager von Informationen zusammen. eBay ist zum weltweit größten Online-Marktplatz geworden und Amazon zum führenden Online-Händler. Plattformökonomie nennt sich dieses Modell und wurde auf der Hannover Messe viel diskutiert. Peter Buxmann ist Professor für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt. Apple hat wie nur wenige ganz konsequent seine Nutzer auf eine Plattform geführt, über eigene Geräte, ein Betriebssystem und Programme. Doch da endet das Geschäft ja wohl noch nicht, oder?
Genau, da endet das Geschäft in der Tat nicht. Zum einen ist da natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit des Benutzers damit verbunden. Das ist auch eine Thematik, die man immer wieder hat, dass einige Firmen praktisch versuchen, die Kunden so ein Stück weit auch dazu zu zwingen, bei der eigenen Plattform zu bleiben. Zum anderen können wir am Beispiel Apple ja natürlich auch hervorragend demonstrieren, wie Kooperationen mit anderen Anbietern, zum Beispiel App-Anbietern, letztlich dazu führen, dass so ein Ökosystem entsteht, was dann auch wieder für die Firmen ein entsprechender Wettbewerbsfaktor sein kann.
Also das Ökosystem sozusagen als neue Plattform, auf der wieder ganz anderes entsteht.
Genau, oder beziehungsweise die Plattform als Grundlage für so ein Ökosystem. Und auf dieser Basis entsteht also eine neue Vielfalt von allen möglichen Anwendungen. Und das ist eine Sache, die wir in der Tat ja, in dem sogenannten B2C-Geschäft sehr, sehr stark beobachten können. Also wir haben Android beispielsweise als Betriebssystem oder wir haben Apple iOS als Betriebssystem. Drumherum entstehen immer mehr Apps. Und was wir beobachten können, dass diese Grundidee, so eine eigene Plattform anzubieten, damit Dritte auf Basis dieser Plattform eigene Services anbieten können, das schwappt nun auch rüber in das B2B-Geschäft.
Internetplattformen in der Industrie sind in den vergangenen Jahren ja wie Pilze aus dem Boden geschossen. Digitale Marktplätze, also auf denen sich Unternehmen, mit Kunden, mit Maschinen oder Dienstleistern vernetzen. Sind dadurch denn neue Geschäftsmodelle entstanden?
In der Tat können auf dieser Basis eine ganze Vielzahl neuer Geschäftsmodelle entstehen. Eins, was mir einfällt, ist, dass man ein Stück weit weggeht, vielleicht vom Produktverkauf. Das ist sowas, was Sie im Umfeld Industrie 4.0 sehr stark beobachten können. Firmen können einerseits Produkte, physische Produkte verkaufen. Es ist aber ebenso möglich, diese als Service zu verkaufen. Also denken Sie beispielsweise an Firmen, die Roboter herstellen und die für Automatisierungstechnologien oder in der Fertigung diese Roboter nicht verkaufen, sondern die Nutzung dieser Roboter als Service verkaufen, einschließlich solcher Dinge wie Wartung, wo auf diese Weise versucht wird, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und der andere Trend ist das Geschäft mit Daten.
Was ist das für ein Geschäft mit Daten?
Das ist in die Öffentlichkeit gekommen, wenn wir an Geschäftsmodelle wie von Facebook oder von Google beispielsweise denken, dass dort mit Kundendaten entsprechend gearbeitet wird, dass die Firmen, gerade die US-amerikanischen, sammeln eben Daten von uns Bürgern und Menschen und entwickeln auf dieser Basis Geschäftsmodelle. Der Klassiker ist, dass dann individualisierte Werbung angeboten wird, die dann eben mehr oder weniger zu uns passt. Und die gesammelten Daten, das sind dann Dinge, zum Teil Informationen, die wir freiwillig angeben. Da könnte man noch sagen, das ist in Ordnung. Zum Teil werden aber auch Daten gesammelt, wo es den Leuten gar nicht so richtig bewusst ist, dass sie gesammelt werden. Also beispielsweise Lokationsdaten, wo wir uns aufhalten oder auch die Webseiten, die wir besuchen. Und ja, auf dieser Basis versuchen eben die Firmen dann auch Profile zu erstellen. Und es sind ja nicht nur diese Unternehmen wie beispielsweise Facebook oder Google, das denkt man in der Öffentlichkeit sehr, sehr häufig so, auch die Post ist sehr bekannt geworden, dass sie selbst auch Daten gesammelt und an Parteien zum Zwecke des Wahlkampfs verkauft hat.
Gehen wir nochmal zurück in die Industrie. Wie groß müssen diese Plattformen, diese Internetplattformen denn sein, um attraktiv für die Nutzer zu sein?
Größe ist hier in diesem Bereich Plattformen in der Industrie ein ganz zentraler Faktor. Wenn Sie beispielsweise Daten sammeln, beispielsweise Sensorendaten, die von Maschinen bereitgestellt werden, dann haben Sie da in der Regel Skalierungseffekte, die besagen, je mehr Daten verfügbar sind, umso mehr Analysen können Sie auf dieser Basis fahren. Ebenso ist es so, wenn Sie sich eine Plattform vorstellen, also Plattform hat ja immer so was Verbindendes, ne? Also beispielsweise werden Kunden mit Anbietern zusammengebracht, ist es natürlich umso vorteilhafter, je größer sowohl die Anbieter- als auch die Nachfragerseite ist, mit entsprechenden Effekten, die wir in der Wissenschaft als Netzeffekte bezeichnen.
Welche dieser vielen Plattformen werden letzten Endes überleben? Nur die ganz großen, die sich durchsetzen?
Ich gebe Ihnen mal eine theoretische Antwort und werde die auch gleich ein Stück weit in Frage stellen. Die theoretische Antwort auf Ihre Frage lautet, dass in der Plattformökonomie in der Regel nur einer überleben wird. Die sogenannten Winner-Takes-It-All-Markets sind das. Und da gibt es in der Tat eine Vielzahl von Beispielen, die eben genau das zeigen. Beispiele aus der Softwareindustrie, wo in vielen Bereichen letztlich nur ein Anbieter übrig bleibt. Im Bereich sozialen Netzwerke können wir ähnliche Entwicklungen beobachten. Und letztendlich werden auch so diese Smartphone-Märkte mit den Apps, die wir anfangs besprochen haben, werden grundsätzlich solche Netzeffekt-Märkte, die diese Tendenz haben, dann letztendlich zu einem Winner-Takes-It-All-Market zu werden. Das schwächt sich in den letzten Entwicklungen so ein Stück weit ab. Und zwar dadurch, dass die Zugänge zu diesen Plattformen relativ kostengünstig werden. Also nach dem Motto, wenn man das auf dem klassischen Softwaremarkt betrachtet, diese Netzeffekte, dann haben wir ja, um in eine Plattform reinzukommen, haben wir ja Kosten zu tragen.
Das heißt, ich muss als Nutzer dieser Plattform, muss ich eine Gebühr zahlen zum Beispiel.
Ganz genau. Und währenddessen ist es ja für uns, also zumindest so auf den ersten Blick, mal kostenlos, wenn wir sowohl bei Facebook als auch bei Instagram sind. Da fallen ja zunächst mal keine Kosten an, zumindest keine monetären. Und das führt zu so einer gewissen Aufweichung von diesem Phänomen des Winner-Takes-It-All-Markets.
Besteht denn auch in der Industrie die Gefahr, dass am Ende ganz wenige übrig bleiben, wie Sie beschrieben haben, und dann den Markt beherrschen? Also wie eines Tages zum Beispiel ein riesiges Maschinenbau-eBay- oder Amazon-Netzwerk sehen?
Ich würde sagen, das ist sogar das wahrscheinlichste Szenario. Also es muss dann nicht nur eine Plattform sein, es können zwei oder drei beispielsweise auch sein. Aber ich denke, an erfolgreichen Marktplätzen oder Plattformen werden auch im Industriebereich nicht viele übrig bleiben.
Wie abhängig werden Industrieunternehmen künftig zum Beispiel dann von Software- und Internetfirmen, über die diese Plattformen laufen?
Wenn es dritte Firmen sind, die diese Plattformen anbieten, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass es da eine große Abhängigkeit gibt. Allerdings können wir im Moment ja auch beobachten, dass auch aus diesem Grund heraus viele Industrieunternehmen selbst solche Plattformen anbieten. Und dadurch wird dann natürlich logischerweise diese Abhängigkeit von Dritten dann reduziert.
Siemens und RBB sind Beispiele dafür. Werden denn die kleineren Industrieunternehmen entscheiden müssen, welche Plattform sie wählen, so wie wir Handynutzer vor der Wahl stehen, Android oder Apple?
Ich würde vermuten, dass es darauf hinausläuft. Es sind in der Tat viele große Player unterwegs. Aber ein Beispiel hier aus Hessen zu nennen, nehmen Sie die Software AG als Softwareunternehmen. Die sind beispielsweise sehr aktiv und bereiten ja diesen Bereich Internet of Things bzw. Industrie 4.0 gerade sehr aktiv ihre eigenen Aktivitäten davor.
Im deutschen Mittelstand ist ja die Angst weit verbreitet, über solche Plattformen könnten Daten oder Betriebsgeheimnisse verloren gehen oder abgeschöpft werden. Wie groß ist denn diese Gefahr?
Ich denke, dass die Plattformanbieter sich sehr bewusst darüber sind, dass in dem Fall Sicherheit bzw. die Garantie, dass diese Daten nicht abfließen, ein ganz entscheidender Wettbewerbsfaktor für sie sind. Insofern werden sie alles dafür tun, dass nichts passiert. Aber wir forschen ja hier an der TU Darmstadt auch sehr intensiv in dem ganzen Bereich Cybersecurity und auch Privacy. Und da lehrt die Erfahrung natürlich, 100%ige Sicherheit kann es da nicht geben.
Wie gut sind die kleineren und mittleren Unternehmen Ihres Erachtens vorbereitet auf diese Plattformökonomie?
Die meisten der kleinen und mittelständischen Unternehmen sind auf den ganzen Bereich der Digitalisierung, auch auf die Plattformökonomie, noch nicht gut vorbereitet. Also wir haben auch gerade eine Studie erstellt zu diesem Thema. Ging jetzt nicht eher explizit um die Plattformökonomie, sondern allgemeiner um das Thema Digitalisierung der Wirtschaft. Und da können Sie anhand einer statistischen Auswertung also ganz klar absehen, der Grad der Digitalisierung ist bei großen Unternehmen statistisch signifikant weiter fortgeschritten, als das bei kleinen Unternehmen
ist. Und wie sieht es insgesamt aus? Wie gut ist Deutschland im weltweiten Maßstab auf diese Ökonomie vorbereitet?
Ja, insgesamt müssen wir eben leider konstatieren, dass wir in Deutschland hier wieder einmal sehr stark hinten dran hinken. Also ganz klar sind es Anbieter aus den USA und auch aus China, die den allergrößten Anteil der Plattformökonomie heute einnehmen. Deutschland läuft leider hinterher und Europa auch.
Sagt Peter Buxmann, Professor für Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt.
HR Info. Bilanz.
Früher sind die Menschen in der Innenstadt einkaufen gegangen, später raus auf die grüne Wiese gefahren in eines der Einkaufszentren. Heute bestellen viele einen Großteil im Internet, etwa über Amazon, das weltgrößte Online-Kaufhaus. Das bereitet nicht nur Kaufhof und Karstadt große Probleme, auch den kleineren Einzelhändlern. Sie sind auf attraktive Innenstädte angewiesen. Doch was machen die Kommunen dafür? Unterstützen sie Einzelhändler, die ein Geschäft eröffnen wollen? Dieter Reg aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion. Es gibt eine neue Studie, die der Hessische Einzelhandelsverband in Auftrag gegeben hat. Zu welchem Ergebnis kommt sie?
Ja, sie kommt zu dem Ergebnis, dass die 17 befragten Städte das Thema Gründung von Unternehmen als ein wichtiges Thema erkannt haben. Denn nur über einen attraktiven Einzelhandel, der etwas zu bieten hat, kommen die Menschen in die Innenstädte, in die Fußgängerzonen. Gründer können für die Kommunen eine Art Verjüngung bedeuten, einen Imagegewinn. Somit ist es nicht überraschend, dass die meisten Städte die Gründerszene genau beobachten und 2/3 auch aktiv die Gründer oder jungen Unternehmen begleiten. Das bedeutet aber nicht, dass wir dort schon so etwas wie eine Start-up-Kultur hätten. Dazu bedürfte es wesentlich mehr.
Was bieten die Kommunen den Gründern?
Um neue und junge Unternehmen anzusiedeln, betreibt jede 4. befragte Kommune in Hessen ein spezielles Gründerzentrum. In jeder 2. gibt es einen sogenannten Coworking Space, also Räume, Büros oder Hallen, die für junge Gründer attraktiv sind, also idealerweise ausgestattet sind mit Internet, Möbeln, Maschinen oder sogar 3D-Druckern. Gerade die Technik, die Atmosphäre und der Austausch mit anderen sind für junge Gründer Argumente, raus aus der eigenen Wohnung zu gehen. Jede 2. befragte Stadt betreibt ein Gründungsnetzwerk, bietet dort eine kostenlose Beratung, sorgt für Kontakte zu Arbeitsagenturen, Hochschulen oder auch Finanzämtern. Insgesamt zeigt es aber auch, die Kommunen haben eher wenig Geld für Gründer und ihre Geschäftsideen und geben es auch eher zurückhaltend aus. Das zumindest sagen die Umfrageforscher.
Beide Kommunen und Einzelhändler spüren ja unmittelbar die Konkurrenz durch den Onlinehandel. Wie können sie denn bestehen?
Eigentlich ganz einfach, indem sie den Kunden etwas bieten. Shopping wird ja für viele Menschen zunehmend zu einer Freizeitgestaltung. Es kommt darauf an, dass die Filialen in der Innenstadt nicht immer gleich dekoriert sind, sondern mit Lichtdesign, mit Düften und Themen spielen. Dass neben der Jeans der passende Pullover, der Rucksack, die Sneaker und die Uhr liegen. Dass den Kunden neue Angebote gemacht werden, dass in dem Modeshop eine Kaffeebar oder ein kleines Bistro aufgenommen werden, dass die Kunden am Wochenende spezielle Events buchen können, beim Fahrradhändler ein interessantes Bike zum Beispiel mal direkt auf eine Tour durch den Wald ausprobieren oder eine neue Kamera auf einer Fotosafari durch die Innenstadt. Für die Städte heißt das, attraktive Plätze und Straßen schaffen, nicht immer die Filialen auswählen, die sowieso überall schon gibt, sondern eher Shops, die mehr bieten, Interessantes, Neues, sodass die Menschen länger in den Innenstädten verweilen und natürlich dort auch ihr Geld ausgeben.
Sagt Dieter Reg aus der h-info Wirtschaftsredaktion. Viele Innenstädte drohen zu veröden. Ein Grund dafür ist der Onlinehandel, denn unter der Konkurrenz aus dem Internet leiden die Einzelhändler. Städte müssen also bewusst gegensteuern, um ihre Innenstadt am Leben zu erhalten. Aber wie geht das? In Bad Homburg im Taunus wird gegengesteuert. Andreas Heigen hat sich mit Verantwortlichen der Stadt und Einzelhändlern getroffen.
Fachwerkhäuser, historische Gebäude, viele kleine Geschäfte reihen sich aneinander, Bäume entlang der Einkaufsmeile, zwischendurch immer wieder Cafés und Restaurants. Die Bad Homburger Luisenstraße. Sie ist nur eine der Shopping-Attraktionen, die die Stadt zu bieten hat. Denn hinzu kommen noch mehrere Ladengalerien, wie zum Beispiel die Ladengalerie im Rathaus. Gute Voraussetzungen für einen lebhaften Handel also? Eberhard Schmidt-Kronenberg betreibt in Bad Homburg ein Modehaus und findet ja.
Ich würde einfach sagen, es ist ein guter Standort, weil wir in einer sehr funktionierenden Stadt sind. In einer schönen Stadt. Wir haben im Zentrum 250 Einzelhandelsgeschäfte. Also zum Vergleich, das Main-Taunus-Zentrum hat 170 Einzelhandelsgeschäfte.
Viele Läden und damit also viel Auswahl für den Kunden, sagt der Modehausbetreiber. Und das sei auch gut so. Ähnlich sieht das auch Angela Birke. Sie leitet ein Buchgeschäft in der Bad Homburger Innenstadt. Sie ist mit ihren Verkäufen zufrieden und zwar trotz der Internetkonkurrenz.
Wir haben auch ein sehr breit gefächertes, interessiertes Publikum. Bad Homburg lebt sehr stark auch von vielen kulturellen Veranstaltungen, von sehr unterschiedlichen Produkten, die hier verkauft werden. Das heißt, der gesamte Mix spielt uns natürlich auch zu.
Doch dieser Mix ist kein Zufall. Händler und Stadt arbeiten nämlich zusammen daran, dass die Innenstadt lebhaft bleibt. Die Geschäftsleute haben sich zu einer Aktionsgemeinschaft zusammengeschlossen. Und diese arbeitet unter anderem mit dem Stadtmarketing eng zusammen. Zum Beispiel auch, um den Kunden möglichst viele Events anbieten zu können. Denn mit Events würde man die Leute bei Laune halten, sagt Oberbürgermeister Alexander Hettjes.
Das ist zum Beispiel das Weinfest mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Es ist der Erntedankmarkt im Herbst, auch mit einem verkaufsoffenen Sonntag. Das ist die Autogala, die die Aktionsgemeinschaft bietet. Das ist zum Beispiel auch das Boom Design Festival, was von Seiten der Stadt organisiert wird.
Denn die Kunden wollen heutzutage auch unterhalten werden, erklärt der Oberbürgermeister.
Man will sich gemütlich irgendwo hinsetzen, man will Zeit verbringen, man will das Ganze ein Stück weit mehr genießen. Und darauf muss man natürlich auch in der Innenstadt und beim Thema Einzelhandel drauf reagieren und da gewisse Rahmenbedingungen schaffen.
Und geschaffen werden diese Rahmenbedingungen unter anderem auch durch die Wirtschaftsförderung der Stadt. Ihr Leiter ist Stefan Wolf.
Ich spreche hier mal unsere Sondernutzungs- und Gestaltungssatzung an, die dazu beitragen, die Fußgängerzone insgesamt als schön wahrzunehmen, als geordnet einigermaßen wahrzunehmen. Hier geht es zum Beispiel, wie sollen Außenbestuhlungen aussehen, wie sollen Sonnenschirme etc. aussehen.
Denn Ziel ist es, dass die Innenstadt möglichst gepflegt und schön aussieht. Denn dann bleiben die Leute vielleicht auch länger dort und kaufen mehr ein. Als eine der ersten Kommunen achtet Bad Homburg auch gezielt darauf, dass sich der Einzelhandel im Zentrum konzentriert, mit einem sogenannten Zentrenkonzept. Hier geht es auch darum, den Handel in der Innenstadt vor dem Handel auf der sogenannten grünen Wiese zu schützen. In Bad Homburg scheint es gut zu laufen, dennoch stellt die Konkurrenz im Internet auch eine echte Herausforderung dar. In Bad Homburg will man weiterhin gegensteuern. Denkbar sei zum Beispiel eine Plattform, auf der sich die Leute online über ein Produkt informieren, es dann aber in der Innenstadt kaufen.
Sjörn H. Info Bilanz. Shoppen gehen, das ist für viele die Freizeitbeschäftigung Nummer 1. Doch inzwischen machen das immer mehr gar nicht mehr in den Städten und Einkaufszentren, sondern online. Und genau das ist für die Kommunen eine riesige Herausforderung. Die Umsätze gehen zurück, Händler kämpfen um ihre Existenz, Läden machen zu. Ein Unternehmer aus Hofheim zeigt, dass es auch anders geht. Er sieht den traditionellen Handel und das Online-Geschäft nicht zwangsläufig als Konkurrenz, sondern bündelt die Kräfte über seine Plattform schuhe24.de. Marie-Katharin Fromm berichtet.
Als 1882 ein kleines Schuhgeschäft in Hofheim eröffnete, konnte niemand ahnen, dass es eines Tages mal Computer geben wird und Schuhe über das Internet verkauft werden. Und dass Schuhbänner eines Tages in der 5. Generation geführt wird und Millionen einbringt, hätte wohl auch niemand gedacht, auch Dominik Benner nicht. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters übernahm er vor 5 Jahren die mittlerweile 10 Filialen im Rhein-Main-Gebiet. Obwohl Schuhe eigentlich gar nicht so sein Ding sind.
Ich bin nicht prädestiniert dafür. Ich bin zum einen farbenblind. Das heißt, ich kann nicht besonders gut Schuhe einkaufen. Und zum anderen bin ich auch jetzt nicht unbedingt modisch affin. Aber mir hat das einfach Spaß gemacht. Und ich muss auch dazu sagen, die Mitarbeiter wollte ich damals nicht im Stich lassen. Wenn man seit 130 Jahren Unternehmen hat, dann tut man das nicht einfach aufgeben.
Doch der Betriebswirt wollte nicht allein auf den stationären Handel setzen, sondern begann die Schuhe auch online zu verkaufen. Mit großem Erfolg. Benner gründete die Plattform schuhe24.de, vertreibt ihr Schuhe aus den eigenen Filialen und 700 weiteren Fachgeschäften aus ganz Deutschland. Der Kunde bestellt den Schuh über die Internetplattform. Der Auftrag wird dann an den Händler eines der Fachgeschäfte weitergegeben, der den Schuh auf Lager hat.
Und jeder Schuh, den wir verkaufen, der erhält ein Stück weit die Innenstadt, weil ein Fachhändler das verschickt und nicht irgendein Hochregallager mit schlecht bezahlten Mitarbeitern. Wir wollen den Einzelhandel in Deutschland erhalten, die Innenstädte erhalten. Das ist unser höchstes Ziel, was wir haben.
Der Vorteil für das Online-Portal ist, dass es keine eigenen Schuhe und Lagerflächen benötigt. Dafür wird über das Portal der komplette Bestellvorgang abgewickelt, die Zahlung, Kundenbetreuung sowie Listung und Marketing. Der Händler muss die Schuhe nur verschicken. Dadurch würden die Schuhgeschäfte im Schnitt 13% mehr Umsatz machen, sagt Benner. Das spürt man auch im Stammgeschäft in Hofheim, erzählt Mitarbeiterin Annette Höll.
Wir haben viel mehr zu tun. Gerade übers Wochenende sammelt sich ganz viele Bestellungen an. Also da kann es schon mal passieren, dass wir montags so in der Stoßzeit bis zu 40, 45 Pakete zu packen haben aus einer Filiale. Es ist schon mehr zu tun, ja. Aber es ist auch schön, dass es so ist.
Schuhe24.de ist mittlerweile nach Wiesbaden gezogen und plant dieses Jahr einen Umsatz von 50 Millionen Euro. Ein Drittel davon machen übrigens Bestellungen aus anderen EU-Ländern aus. Im Gegensatz zu Online-Größen wie Zalando setzt Schuhe24.de auch auf ältere Kunden bis 65. Für die gibt es sogar extra ein Bestelltelefon. Die Verknüpfung von Online- und stationärem Handel sieht Benner als Chance, Innenstädte attraktiv zu machen. Der 35-Jährige appelliert aber auch an Kreativität und Engagement der Händler.
Dass die Händler immer mehr merken, sie müssen mehr tun, als einfach nur morgens den Laden aufzuschließen. Wir brauchen besseres Marketing, wir müssen über WhatsApp Marketing machen, Facebook sind wichtige Themen und ich glaube, wenn man da kreativ ist, kann man dort viel erreichen.
wie die Händler in Hessen in Zeiten des Online-Handels bestehen können. Das war die Sendung Bilanz. Mein Name ist Alexander Schmidt. Wenn Sie die Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das unter hrinforadio.de.